Clarity Shift. Dein Podcast für mehr Klarheit, Fokus und Führung. Von Jens Wolf und Nathalie Malai.
Ich wusste ja, dass mein Job halt, den ich vorher als Angestellte eben ausgeübt habe, dass mich das mental, dass das mich so, ja, das schon zerrend war und meine Energie auch gefressen hat. Aber immer, wenn ich dann da war, habe ich gedacht, oh Mensch, du hast ja so 2-3 Tage dazwischen, weil ich nicht jeden Tag da bin. Mhm. Und dann dachte ich immer, oh, egal, ziehst du durch. Und immer, wenn ich dann da war, weil ich wollte ja auch die Zeit nutzen, habe ich jeden Termin so getaktet. Also ich bin von einem Termin in den nächsten. Und das war für mich normal, weil ich dachte, egal, ich muss die Zeit nutzen und ich arbeite ja mit Kindern und die haben alle ihre Probleme. Und für mich war immer dieses, ich muss denen helfen, ich muss die alle retten und ich muss so der Superheld sein und so weiter. Und immer, wenn ich dann nach Hause gefahren bin, hatte ich immer Migräne. Ich habe im Auto immer gemerkt, wie hier hinten mein Nacken total steif war. Für den Rest des Tages war ich fertig, ich war kaputt, ich hatte immer Kopfschmerzen, ich hätte einfach so schlafen gehen können. So, und nun bin ich ja selbstständig, dank deiner Hilfe. Du hast mich dann begleitet, da in diesen Schritt überhaupt zu wagen, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und habe diese Distanz zu dem Job, den ich vorher gemacht habe. Mhm. Und obwohl mir das gar nicht so klar war, bin ich plötzlich viel entspannter. Also ich wusste ja, das ist kräftezehrend, aber ich hätte das nie so benennen können, dass das etwas ist, was mir so, obwohl es eigentlich glasklar ist, aber irgendwas in mir hat immer gesagt, nein, das bildest du dir nur ein. Ne? Meine Frage ist, wie kann es sein, dass ich mich so überfordert fühle in meinem Arbeitsalltag, aber ich kann das nicht benennen, was es ist?
Klassisches Thema, das normalerweise von den Männern kommt, weil die Frauen ja üblicherweise sich leichter tun damit, ihre Emotionen zu benennen. Die Männer müssen ja erst einmal anfangen zu spüren und dann das zu benennen, bevor sie überhaupt damit arbeiten können. Und meistens ist es eben so, dass wir Männer uns auch dann überfordert fühlen oder gestresst fühlen oder spüren, da ist irgendetwas nicht in Ordnung, aber wir können nicht so wirklich den Finger drauf geben. Und das eine ist halt sozusagen, das ist nicht nur bei Überforderung so, sondern das eine ist sozusagen, wie fühle ich mich und was geht in mir vor? Und das andere ist, dass ich mir überlege, was sollte ich eigentlich, was wird von mir erwartet, was glaube ich, dass ich tun muss in dieser Position? Und gerade jetzt, wenn man mit Unternehmern oder mit Führungskräften arbeitet, ist es ja so, dass die oft auch ein Bild haben von dem, wie sie nach außen erscheinen wollen. Ja, die wollen jetzt immer stark erscheinen, motivierend erscheinen, optimistisch erscheinen. Aber manchmal fühlen sie sich nicht so und dann läuft das auseinander, vor allem wenn das über längere Zeit geht. Und gerade jetzt, wenn es in der Wirtschaft schwierig ist, haben viele Unternehmer das Problem, dass das Business nicht so gut läuft wie sonst, aber sie müssen nach außen hin etwas projizieren. Und dann ist oft die Gefahr, dass das zu weit auseinander geht. Ja, natürlich muss ich als Führungskraft, als Unternehmer einen Optimismus ausstrahlen und optimistisch in die Zukunft schauen. Aber dieses Bild, das ich nach außen gebe und das, was ich spüre, darf nicht zu lange zu weit auseinander gehen, weil es kostet natürlich viel Energie, so ein Bild aufrecht zu erhalten. Und diese Energie, ja, die fehlt mir woanders. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich die Leute um mich herum spüren, dass ich eine Rolle spiele und ein Bild versuche abzugeben, aber das ist nicht ganz authentisch. Und wenn es nicht ganz authentisch ist, dann kaufen es mir die Leute irgendwann nicht mehr ab und dann verliere ich meine Glaubwürdigkeit, dann verliere ich meine Autorität, dann verliere ich meine Möglichkeit zu führen und dann entstehen die Problemchen. Also um auf die Frage zu antworten, vielleicht generell, wenn wir es nicht benennen können, dann liegt es meistens daran, dass wir uns noch nicht genug mit den Emotionen beschäftigt haben. Ich arbeite zum Beispiel in einer Technik, die ist ganz interessant. Das ist das Focusing und da geht es darum, zu spüren, wo im Körper ein Thema etwas auslöst und dann genau zu schauen, okay, was macht dieses Thema eigentlich so ... Und über den Körper kommen wir da immer leicht dran an das Thema. Und das Beispiel, das du vorher gegeben hast mit Verspannung oder Migräne, das ist ein Klassiker, ja? Also alles, was so im Hals, im Nacken, im Rücken ist, das ist das, was ich jeden Tag mit mir herumtrage. Das ist die Belastung, das ist mein Rucksack. Und das ist ganz häufig, dass wir gerade, wenn wir natürlich im Job sitzen und viel am Computer sitzen und schreiben, dann verkrampft sich der Rücken. Und dann haben wir Themen dahinten. Und das müssen wir mal auflösen und wir schauen, okay, wie kann ich diesen Rucksack ein bisschen leichter machen? Und wenn ich ihn nicht leichter machen kann, wie kann ich ihn anders tragen? Wie kann ich mir vielleicht einen besseren Rucksack holen oder wie kann ich mir Unterstützung holen und das auf mehrere Leute aufteilen und so weiter? Also das ist auch ein Bild, mit dem man gut arbeiten kann im Coaching.
Ja, du hast es eben schon gesagt mit diesem Image nach außen. Das habe ich ja auch so extrem gemerkt, besonders dieser Unterschied, wenn ich selbst mit Frauen arbeite oder wenn ich mit Männern arbeite. Bei den Männern habe ich dann echt immer so dieses Gefühl, die erwarten das auch, dass ich dann das alles so tragen kann, weil die das tragen können. Und ich erwarte das dann auch von mir selbst.
Ja, klar. Ne?
Weil man auch als Frau will man auch keine Schwäche zeigen. Oder mir ging es zumindest immer so. Dann habe ich aber dadurch gemerkt, dass ich so irgendwie mir selbst auch nicht mehr vertrauen konnte, weil ich ja meine eigenen Grenzen überschritten habe. Und so mein Vertrauen in mich selber, also wie so zwei differenzierte Personen sozusagen. Die eine, die sich um mich selber kümmert und die andere, die das alles durchzieht, die dann sagt, hey, wenn du nicht mal auf dich selber achten kannst, wie soll ich dir dann vertrauen? So in diesem Sinne.
Und, ja, klar. Und es ist auch, weißt du, damit du jetzt etwas übernimmst von jemandem, also quasi, da stellt jemand eine Erwartung vielleicht an sich selber und dann erstellt er diese Erwartung auch an dich, ja, da muss er ja trotzdem irgendwo bei dir hineintreffen können, damit du das übernimmst. Ja, das heißt, da muss es ja irgendeine Öffnung geben, da muss er irgendetwas auslösen bei dir, damit du drauf einsteigst auf dieses Spiel. Und das ist ja etwas, was wir ganz, ganz oft sehen, dass Menschen in ihrem Leben stecken und glauben, sie müssten etwas übernehmen, weil sie das einfach gelernt haben, dass man es übernimmt. Ja, und man oft eben mit zwei N, weil ja, wir dürfen keine Schwäche zeigen und wir müssen für die anderen da sein und wir müssen für alles organisieren und Geld reinbringen und Karriere machen und aufbauen und so weiter und so weiter, ohne dass wir manchmal stehen bleiben und uns zu sagen, hey, will ich das wirklich? Bin das wirklich ja, ich, der das ja, möchte? Oder sind das einfach gelernte Muster, die wir da uns aufgerissen haben in der Kindheit, in der Jugend? Weil der Papa hat es halt immer so gemacht. Ja, und gerade für Männer ist halt, wenn sie jung sind, der Vater sozusagen die Referenz. Und das, was der Vater macht, das ist halt meistens richtig. So sehe ich die Welt, so wie er die Welt sieht, wie er sich fühlt. Mhm. So sehe ich die Welt, so fühle ich mich. Das übernehme ich 1:1. Und da kommen wir dann oft an Weggabelungen. Und dann sagen wir, okay, möchte ich jetzt weiter so gehen, wie ich es gelernt habe? Oder merke ich, das bin eigentlich nicht ich, das ist irgendetwas, was ich gelernt habe. Also möchte ich einen neuen Weg einschlagen. Und das bedeutet dann eben neues Selbstbild, Energie aufbringen, um das durchzuziehen, neue Gewohnheiten und, und. Und das ist dann halt der Weg der Transformation und der Veränderung, der aber gewisse Überwindung und gewisse Energie braucht natürlich, damit man ihn geht.
Ja, und du sagst es gerade mit diesem Weg der Transformation, das fühlt sich ja an wie ein Tod, ne? Also wie wirklich, als ob das alte...
Sehr dramatisch.
Ja, sehr dramatisch, aber als ob das alte Ich stirbt, so. Und man weiß, aber man fühlt so diese Distanz zu sich selber, man ist so durcheinander und alles ist irgendwie schwer und alles ist irgendwie chaotisch. Woran erkenne ich denn, ob jetzt gerade alles zerfällt und zerbricht und das eigentlich schlecht ist und man nicht diese große Frage im Kopf hat, mache ich das Richtige oder ob ich mich neu sortiere?
Na, ja, gute Frage. Also generell, um ein konkretes Beispiel zu geben, das, was ich meinen Klienten oft sage, ist, dass wenn sich das Umfeld verändert und wenn sie Freunde verlieren sozusagen, ist es meistens ein gutes Zeichen, weil unser Umfeld uns natürlich immer dort halten möchte, wo wir bisher waren, weil das gibt dem Umfeld Sicherheit. Das gibt meinen Freunden Sicherheit, weil so kennen sie mich, so war ich bisher immer. Und wenn ich dann beginne, mich zu verändern und die Dinge anders zu tun oder anders zu sehen oder andere Meinungen zu haben oder andere Gewohnheiten zu haben, also ein Klassiker ist zum Beispiel, weniger Alkohol zu trinken oder keinen Alkohol zu trinken oder vielleicht mehr Priorität auf seine Gesundheit und auf seinen Sport zu geben oder mehr Priorität auf Zeit mit sich selber, vor allem in dieser Anfangsphase, wo man viel Zeit braucht zum Reflektieren. Und die Freunde, die einen schon kennen, vielleicht seit der Schule oder seit dem Studium, bist ja komisch geworden, was ist los und du hast dich so verändert. Und das ist immer ein gutes Zeichen, weil das heißt, man verändert sich. Und die Veränderung, die ich sehe, die geht meistens so, wenn die Menschen zu mir kommen, dann ist es ja meistens, weil sie irgendeinen Schmerz haben, dann sind sie bei einem Punkt, wo sie sich Unterstützung holen möchten. Da haben sie irgendeinen Schmerz, der groß genug ist, dass sie nach außen gehen und dass sie jemanden kontaktieren. Das ist ja auch eine Überwindung für die meisten Menschen. Und Dann kommen sie, dann geht es ihnen schlecht, dann sind sie in einem Tal drinnen und dann starten wir mal mit der Arbeit und dann geht es ihnen gleich mal besser. Und dann geht es ihnen so besser, so 1-2 Monate, weil natürlich beginnen sie gleich Dinge umzusetzen, anders zu denken, neue Gewohnheiten. Ne? Und dann kommt irgendetwas dazwischen, wie das Amen in der Kirche, da kommt etwas dazwischen, da kommt ein Urlaub oder eine Krankheit oder irgendetwas Unvorhergesehenes oder eine Stressphase im Job, die sie nicht vermeiden können. Und alles geht wieder den Bach runter und sie kommen zurück auf Case One, also sie kommen zurück zum Start sozusagen und dann sagen sie, ah, das bringt ja alles nichts und jetzt geht es mir wieder so schlecht und jetzt mache ich schon so viel und das ist oft so nach 2-3 Monaten, ne? Und dann geht es ihnen noch schlechter als am Anfang, weil sie ja schon wissen, dass es ihnen besser gehen kann und sie wissen schon, dass sie alles tun können, aber sie haben es halt noch nicht geschafft durchzuziehen. Und deswegen arbeite ich mit meinen Klienten immer am Anfang mindestens auf 6 Monate, weil dann können wir diese erste Phase übertauchen und ich warne sie schon immer, diese erste Phase kommt bei fast allen. Ja. Und dann geht's wieder runter und dann geht's langsamer wieder rauf, aber dafür beständiger. Und das Ganze ist so ein Auf und Ab und das, was wir versuchen halt, ist, dass diese Pendelbewegungen immer kleiner werden, ne? Und dass es dann immer, dass die Balance immer besser wird zwischen Auf und Ab. Ja? Und das braucht Zeit, weil man Gewohnheiten lernen muss und weil man natürlich durch verschiedene Phasen gehen muss. Ja? Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ein Klassiker, ich schlafe mehr und regelmäßig, dann ist das natürlich viel einfacher, wenn ich das im Sommer mache, wo die Kinder nicht in die Schule müssen, wo ich vielleicht weniger Stress in der Arbeit habe, wo ich mir die Zeit besser einteilen kann und. Aber dann, wenn es Herbst wird und gegen Weihnachten zugeht und alle werden wahnsinnig und laufen im Kreis, dann wird es wieder schwieriger. Ja? Deswegen muss man mehrere Zeiten und Phasen durchgehen, damit diese Gewohnheiten sitzen. Und noch vielleicht, um deine Frage zu antworten, man weiß es nicht immer. Ja? Also ja. Generell ist es so, dass wenn ich etwas verändere, dann fühlt sich das nicht gut an, weil wir von Natur aus darauf programmiert sind, die Dinge zu tun, die sicher sind, die unser Überleben sichern. Und die fühlen sich natürlich gut an, weil die kennen wir. Das ist unsere Komfortzone, wenn man das so möchte. Ja? Und wenn ich etwas verändere, dann muss ich ja etwas tun, was ich bisher vermieden habe, was möglicherweise in unserem Steinzeitgehirn heißt, mehr Risiko. Du bist nicht sicher, ob das dein Überleben sichert, also vermeide es. Und deswegen ist es unangenehm, weil es eine Veränderung ist zu etwas, was mein Steinzeithirn eigentlich nicht möchte, das mich immer auf Sicherheit hält. Und das heißt, ich gehe jetzt mal los, es ist unangenehm, ich mache die Dinge anders und ich bin nicht sicher, ob ich das Richtige mache. Weil die meisten Menschen denken ja, na gut, wenn ich etwas verändere in meinem Leben, dann muss ich es ja gleich besser anfühlen, aber das stimmt nicht. Es fühlt sich Veränderung am Anfang nicht besser an, sondern schlechter. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum Menschen oft mit Veränderung wieder aufhören, weil sie erwarten sich, oh, es soll sich besser anfühlen, aber das fühlt sich nicht besser an, und dann höre ich wieder auf, weil das kann ja nicht das Richtige sein, wenn es sich nicht gut anfühlt. Ja. Und deswegen gibt es ja keine 100%ige Antwort, würde ich sagen, sondern man muss eben das Vertrauen haben und vielleicht am besten auch eine Struktur oder jemanden, der einen begleitet und sagt, das ist der nächste Schritt, das ist der nächste Schritt. Achtung, es wird sich nicht gut anfühlen, wir machen den Schritt trotzdem und wir machen einen kleinen Schritt und dann einen größeren Schritt und so weiter und so weiter. Und dann entwickelt man irgendwann auch dieses Vertrauen in den Prozess und man bemerkt dann, nur wenn sich etwas nicht gut anfühlt, heißt das nicht, dass es nicht das Richtige ist zu tun.
Ich habe auch mal gelesen, jetzt in diesem Zusammenhang, dass wenn man ja auch so lange in diesem Survival-Mode war und dass er schon ein Teil meiner Identität so geworden ist, ist das ja für mich normal. So diese Stressempfindung und so weiter, diese Emotionen sind normal. Und wenn dann plötzlich so Ruhe reinkommt, dass dann plötzlich irgendwas in mir sagt, oh nein, schrecklich, das ist Gefahr, weil das ist ja meine Normalität, so dieser Survival-Mode, ne?
Ja, und das kann man sogar zurückverfolgen, ne? Bis in die Schwangerschaft der Mutter. Ja, also es gibt schon Studien, wo man sieht, dass Kinder, wo die Mutter in der Schwangerschaft einen riesen Stress hatte, oder Kinder, die ganze Kindheit, Jugend in einem stressigen Umfeld aufgewachsen sind, die haben eine andere Zusammensetzung an Stresshormonen, Cortisol, Adrenalin, alles, was es da so gibt. Und natürlich verstellt sich unser innerer Kompass, unser ganzes Nervensystem stellt sich auf diesen Hormoncocktail ein und glaubt, das ist das Normale. Und wenn ich dann endlich mal schaffe, mich zu entspannen, weil ich Arbeit gemacht habe an mir, weil ich auf Urlaub bin oder, sobald dieser Stresscocktail abfällt, beginnt unser Hirn natürlich wieder etwas zu produzieren, was Stress macht, damit wieder Hormone ausgeschüttet werden. Das heißt, ich suche mir Probleme, ich suche mir Stress, ich bringe mich in Situationen, die unangenehm sind, weil ich es einfach nicht gewöhnt bin, mich zu entspannen. Und das ist ein Lernprozess und das fühlt sich auch komisch an am Anfang.
Ja, aber mega spannend. Und was würdest du sagen, wenn jetzt Veränderung eintritt, warum fühlt sich das so oft an wie ein Kontrollverlust, auch wenn ich eigentlich weiß, dass das jetzt nötig ist in meinem Leben?
Naja, weil ich weiß es rational, mein Vorderhirn weiß es, es ist jetzt nötig, ich muss etwas anderes machen, aber mein gesamtes System ist darauf trainiert, was ich bisher immer gemacht habe und ich muss dann etwas Neues machen. Ich habe meine Autobahnen im Hirn, auf denen ich fahre und ich habe dann meine Trampelpfade, auf die ich jetzt neu gehen muss mit meiner Machete und da muss ich dann meinen Weg durchschneiden. Ne? Und natürlich habe ich das nicht unter Kontrolle, diesen neuen Weg. Und es fühlt sich an, als würde ich komplett die Kontrolle verlieren, weil ich ja nicht weiß, was hinter der nächsten Ecke ist. Wenn ich immer den gleichen Weg gehe und den schon kenne und meine Gewohnheiten habe, auch wenn sie schlecht sind, fühlen die sich sicher an, weil das Ziel von unserem Gehirn ist ja nicht von der Evolution her, dass wir glücklich sind, sondern dass wir überleben. Das heißt, wenn ich immer im Überlebensmodus bin, dann fühle ich mich sicher, auch wenn ich nicht glücklich bin. Ja, warum bleiben viele Leute in schlechten Beziehungen, in schlechten Jobs? Ja, weil sie es gewöhnt sind, weil es sich sicher anfühlt, weil sie wissen, was morgen kommt, auch wenn es mühsam ist. Sie wissen trotzdem, was kommt und das gibt ihnen Sicherheit. Mhm. Und wenn ich dann rausgehe aus meinem normalen Bereich, ich mag dieses Wort Komfortzone nicht so, weil es ist ja nicht unbedingt komfortabel, ja. Aber ich kenne es halt gut und das Rausgehen, dann gehe ich halt in einen neuen Bereich und in dem habe ich keine Kontrolle, weil da kenne ich mich nicht aus. Das ist so, wie wenn ich in ein neues Land reise, wo ich die Sprache nicht spreche, wo es kein Google Maps gibt, wo ich mich nicht auskenne. Kann auch sein, dass ich mich da unwohl fühle, weil ich das Gefühl habe, ich habe die Kontrolle nicht über die Situation. Und Kontrollverlust macht, oder gefühlter Kontrollverlust macht immer Stress. Und da ist halt das, was man lernen muss, dass man sagt, ich muss mal loslassen. Ich brauche nicht immer die Kontrolle über das, was gerade passiert. Ich kann auch das Gefühl von Kontrolle haben, wenn ich in Wirklichkeit keine Kontrolle habe, weil in Wirklichkeit können wir unser Leben ja zu großen Teilen nicht wirklich kontrollieren, weil dass mich morgen ein Auto überfährt, das habe ich nicht unter Kontrolle. Also geht schon darum, dass man lernt, mit einer gewissen Ungewissheit zu leben. Und je besser ich generell mit Ungewissheit umgehen kann, umso mehr traue ich mich und umso leichter kann ich auch Dinge verändern, umso flexibler bin ich. Und das ist natürlich auch ein Riesenparameter für Erfolg. Egal jetzt, ob das im Business ist oder privat, aber derjenige, der flexibel ist, ja, wie der Bambus, der kann sich natürlich leichter adaptieren und der sieht auch schneller Chancen und kann auch schneller reagieren, wenn er sagt, das ist unangenehm, auch ich weiß zwar nicht genau warum, ist unangenehm, dann gehe ich den anderen Weg. Naja, dann kann er viel schneller den besseren Weg finden.
Kurz bevor sich etwas in mir neu ausrichtet, hat man ja schon das Gefühl, dass man an einem Abgrund steht. Was sagst du dazu? Was passiert da innerlich eigentlich?
Das ist wahrscheinlich, ich würde mich jetzt nicht trauen, es generell zu beantworten, weil es wahrscheinlich für jeden Menschen anders ist, aber vermutlich ist es so, dass dieses Gefühl bei einem Abgrund zu stehen und da runterzuschauen und Respekt oder Angst zu spüren, ist das Gefühl, dass etwas zu Ende ist und dass etwas Neues beginnt, was immer schwierig ist, weil wir uns von etwas verabschieden, was kann auch ein bisschen traurig machen. Und es ist etwas Neues, was ich noch nie probiert habe. Davor haben wir generell ein bisschen zu viel Respekt, weil wir uns gerne mit denen in dem Bereich aufhalten, weiterhin, den wir kennen und wo es schön warm und gemütlich ist. Und wahrscheinlich ist es auch dieses Wissen, okay, ich muss da jetzt irgendwie drüber kommen oder runterspringen, weil das, was hinter mir ist, das möchte ich nicht mehr. Aber es ist halt einfach die Angst und die Sorge, was ist, wenn ich doch daneben hupfe oder was ist, wenn das der falsche Abgrund ist oder was ist, wenn ich mir das alles nur einbilde. Also man kommt dann halt auch in diese Phase, wo man sich überlegen muss, bin ich mir wirklich sicher, dass das, was ich mache gerade oder das, was ich vorhabe, dieser Sprung, die richtige Entscheidung ist. Und das ist halt auch eine Situation, in der wir wahrscheinlich nicht jeden Tag sind, weil wir nicht jeden Tag solche Entscheidungen treffen. Und wie immer bei diesen Situationen, genauso bei Karrierewechsel, mache ich den richtigen Schritt, wenn ich Beruf wechsle? Ist es die richtige Entscheidung, wenn ich eine Beziehung beende? Ist es die richtige Entscheidung, wenn ich meinen Wohnort verende? Ist es die richtige Entscheidung, wenn ich die Freundschaft zu jemandem beende oder neu anknüpfe? Das sind ja Fragen, die stellen wir uns nicht sehr oft. Und weil wir sie uns nicht sehr oft stellen, sind wir nicht sehr gut darin, sie uns zu stellen und zu beantworten. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man da eine Struktur hat und ein bisschen eine Logik hat, wie man solche Fragen beantwortet.
Und da fällt mir jetzt aber spontan ein, also wenn man gerade so viele Veränderungen durchmacht, hat man ja vielleicht manchmal auch nicht so viel Zeit, wirklich sich Gedanken zu machen, sondern man ist so in diesem Tun drin, dass man so viel beschäftigt ist mit den neuen Sachen.
Ja.
Würdest du sagen, es macht mehr Sinn, jeden Tag oder alle 2 Tage ein bisschen zu reflektieren, um mehr Klarheit für sich zu haben? Oder würdest du sagen, komm ins Tun und dann guckst du irgendwie rückblickend nochmal, was war, was hätte ich anders machen können? Oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja. In Wirklichkeit, glaube ich, hängt es davon ab, mit was für einem Menschen man zu tun hat. Es gibt Menschen, die sind so im Kopf und haben so sehr Angst davor, Fehler zu tun, dass es bei denen auf jeden Fall mal wichtiger ist, ins Tun zu kommen und zu sagen, okay, und dann optimieren wir, während wir laufen. Und dann gibt es auf der anderen Seite welche, die sind zu unstrukturiert und wenn die zu viel laufen, dann laufen sie irgendwo hin. Das heißt, abhängig davon, was man für ein Typ ist, und meistens, wenn man ehrlich zu sich selber ist, weiß man das ja sowieso, was man für ein Typ ist, ja, ist eher das eine wichtiger, in Aktion zu kommen oder das andere zu reflektieren. Aber für beide gilt auf jeden Fall, wir brauchen beides. Wir müssen in Aktion kommen, weil wenn ich nicht in Aktion komme, dann spielt sich alles nur im Kopf ab. Da sage ich, ja, und im Kopf habe ich das schon alles verändert und ich habe schon einen Job gewechselt und es geht mir gut und ich bin schon dort und alles ist wunderbar. Aber in Wirklichkeit sitze ich in meinem kleinen Büro und es geht mir richtig dreckig und ich träume nur vor mich hin und im Außen passiert gar nichts. Dann gibt's halt auch die ganze Zeit den Plan ändern und sagen, ja, und da habe ich eine Woche das gemacht und es hat nicht funktioniert, dann habe ich die nächste Woche das gemacht und dann habe ich diesen Sport ausprobiert und da habe ich Job gewechselt, aber nach einem halben Jahr habe ich gesehen, es wird bla bla bla. Und da wird mir dann schon immer schwindelig, wenn ich zuhöre, ja. Das heißt, wir brauchen einen guten Rhythmus von tun, reflektieren, tun, reflektieren, tun, reflektieren. Ich würde sagen, in so Phasen, wo man viel verändert, ist es nicht schlecht, jeden Tag kurz mal über den Tag nachzudenken. Da gibt's ja auch zum Beispiel diese Technik, dass man sagt, ich setze mich am Abend hin und notiere 3 Dinge, die gut gelaufen sind. Nicht nur, um sich zu überlegen, was gut gelaufen ist, sondern auch, um den Fokus darauf zu lenken, am nächsten Tag, was schreibe ich in mein Notizbuch und deswegen sich mehr auf die positiven Dinge zu fokussieren. Das ist eine Technik, aber dann schon einmal in der Woche eine halbe Stunde bis eine Stunde am Wochenende, das mache ich mit den meisten meiner Klienten so, dass die einen fixen Zeitblock haben, einmal in der Woche zumindest, wo sie ein bisschen länger drüber nachdenken und ein bisschen rauszoomen und sagen, okay, wie war die Woche? Und so wie die Woche gelaufen ist, passt das in den Ablauf, den wir haben wollen? Oder bin ich da gerade wieder irgendwo falsch abgebogen und habe es aber nicht gemerkt? Also da ist gut, eine Balance zu finden. Aber auf jeden Fall, was halt auch wichtig ist in so Veränderungsphasen, dass man sich immer wieder fragt, bin ich in meinem Tempo unterwegs? Bin ich zu gehetzt oder bin ich zu langsam? Oder habe ich schon das Tempo gefunden, mit dem ich optimalerweise durchs Leben gehen kann? Langfristig, Marathon, nicht jetzt sprinten. Sprinten ist was anderes, ja. Aber ich brauche ein langfristiges Tempo. Und viele Menschen, gerade die Männer, sind halt gewöhnt, zu schnell zu laufen. Und dann haben die zu wenig Zeit für Reflexion, beziehungsweise schwimmen sie immer an der Oberfläche, weil sie sich nicht genug Zeit nehmen, wirklich richtig einzutauchen.
Aber jetzt habe ich schon wieder eine spontane Frage, die mir dazu kam. Man hört das ja ganz oft, also wenn man spürt, man ist im Job, irgendwie macht mich das nicht mehr glücklich, ich bin nicht zufrieden, ich bin vielleicht unterfordert. Und dann tauscht man sich mit anderen Kollegen aus oder Freunden oder was auch immer. Und dann hört man ja ganz oft dieses, ach Mensch, sei doch dankbar, das ist nur dein Mindset und du verdienst doch gut und bleib immer da und die Sicherheit. Kann ich wirklich meine Gedanken so umstrukturieren, dass ich plötzlich doch zufrieden bin mit dem, was ich habe? Oder ist das Bullshit, ich muss wirklich was verändern, also im Außen?
Naja, ich glaube, da gibt's mehrere Perspektiven, ja. Also generell ist ja alles das, worüber wir reden, sind ja Luxusprobleme der ersten Welt, ja. Das heißt, ich kann immer wieder die Perspektive ändern und sagen, okay, wenn ich mir jetzt überlege, wie ist mein Leben im Vergleich zu einem armen Bauern in Afrika oder in Asien, der überhaupt nichts hat und von einem Dollar am Tag lebt, muss ich sagen, eigentlich geht's mir gut. Ja? Da gibt es ja diese Idee von dieser Entwicklungspyramide, wo dann oben halt unten sind die Grundbedürfnisse und oben ist so die Self-Realization. Ja. So kann man sich das vielleicht ein bisschen überlegen, dass man sagt, naja, wenn ich alles habe und ich möchte mich weiterentwickeln, dann suche ich natürlich nach einer Beschäftigung, die mir Freude macht, Geld bringt, in der ich mich entwickeln kann, in der ich mehr zu dem Menschen werde, der ich sein kann, sein möchte oder in Wirklichkeit schon bin. Und dann beginnen wir natürlich in dieses ganze Thema einzusteigen und zu sagen, okay, wenn ich auf mein Leben im Ganzen schaue, ist mein Job okay und ich kann meine Gedanken anpassen, habe ich ganz oft, ja. Also habe ich ganz oft Leute, die kommen, sind total unzufrieden. Und dann passen wir die Gedanken einmal an, dann ist es schon mal nicht so schlimm. Dann passen wir vielleicht noch ein bisschen den Job an und suchen uns vielleicht neue Aufgaben, anderes Team oder vielleicht eine andere Company. Aber im Großen und Ganzen ändert sich nicht so viel, ja. Und die sind total happy und laufen weiter für die nächsten 10 Jahre.
Ach so.
Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man sagt, ich kann mich nicht einbringen, ich kann nicht das umsetzen, was ich gerne umsetzen möchte, weil ich einfach in einem falschen Setting bin. Keine Ahnung, ich bin in der falschen Unternehmen, der falsche Kultur oder ich habe mich vielleicht in der falschen Branche selbstständig gemacht oder bin ein Unternehmer und das Team passt nicht oder ich habe einfach ein falsches Setup für meine Company und das passt einfach nicht zu mir. Da muss man sagen, da muss man natürlich auch im Außen etwas verändern, weil je mehr ich selbst wirksam werde in meinem Leben und je mehr ich mein Leben gestalten möchte, umso mehr muss ich natürlich das Umfeld an mich anpassen, was jetzt nicht heißt, dass ich ein total egozentrierter Narzisst bin, der alles so haben möchte, wie er möchte. Nein, ich bin schon so reflektiert, dass ich die Menschen akzeptiere und jeder so sein darf, wie er möchte und ich damit klarkomme. Aber ich muss mir ja das Umfeld so anpassen, dass es mir entgegenkommt von meinem ganz simpel Tagesrhythmus, mein Energielevel, wie möchte ich meine Entscheidungen treffen, wo möchte ich leben, womit möchte ich meinen Tag verbringen und so weiter und so weiter. Und das heißt, was ich normalerweise mache in Coachings, ist, dass man sich überlegt, okay, reicht es ein neues Framing, also reicht eine neue Sichtweise, eine neue Perspektive oder ein bisschen ein Mindset-Shift? Oder reicht das nicht oder ist das nicht genug? Und dann sagen wir, okay, fangen wir an, im Außen zu ändern. Aber den Fehler, den die meisten halt dann machen, ist, dass sie dann Schritt für Schritt verändern von da, wo sie sind, in kleinen Schritten, statt sich zu überlegen, wo möchte ich langfristig sein und dann einen Stufenplan zu machen, wie kann ich dorthin kommen. Weil das natürlich schwieriger ist, ja, das erfordert mehr Energie und auch mehr Fantasie.
Also das heißt, also klar, individuell natürlich, bei jedem anders, aber bei manchen muss es gar nicht so radikal sein, was
genau. Veränderung. Oft haben wir das Gefühl, es ist ein Riesenproblem, aber wenn ich dann anders von einer anderen Seite das Ganze mir ansehe, dann komme ich drauf, es ist gar nicht so ein Riesenproblem. Ich habe es nur schon so lange in meinem Kopf hin und her gespielt, dass es riesig geworden ist, aber die Lösung kann sehr schnell sein.
Man stellt sich ja auch selbst immer diese Frage, also der Ursprung von allem ist ja immer, ich möchte glücklich sein, ja, ich höre das immer, glücklich sein, was macht dich glücklich und so weiter, aber mittlerweile stelle ich mir eher die Frage, was bringt mir innere Ruhe und was bringt mir inneren Frieden, was würdest du sagen, was ist denn dieser Unterschied auch dazwischen, nach Glück zu streben, macht das mehr Sinn oder eher nach Ruhe, Frieden, Gelassenheit?
Es ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Wir haben im Westen eher diese Perspektive, dass wir immer glücklich sein wollen und dass wir alles auf Glück optimieren. Und dass wir glauben, wenn wir Unangenehmes vermeiden und Schmerz vermeiden, dann sind wir glücklicher. Also da ist auf der einen Seite das negativ Behaftete, der Schmerz und die Probleme und die Herausforderungen. Und auf der anderen Seite das Positive, das Glück, die Freude, das rosa Leben. Ja? Im Osten, wenn wir darüber schauen, In den Zen-Buddhismus zum Beispiel, da geht es viel mehr um Gleichmütigkeit. Nicht Gleichgültigkeit, sondern Gleichmütigkeit. Das bedeutet, ich akzeptiere das, was da ist und es geht mir gut. Vielleicht bin ich nicht jeden Tag glücklich, aber das ist auch nicht das Ziel, glücklich zu sein, sondern das Ziel ist, mit dem klarzukommen, was da ist. Und das ist ein viel besserer Approach, als nach Glück zu suchen. Weil den Fehler, den viele Menschen machen, ist, dass sie sagen, ich bin so glücklich und ich optimiere mein ganzes Leben darauf, dass ich glücklich bin. Aber dann beginnen sie, Probleme zu vermeiden, ne? Und Herausforderungen zu vermeiden. Ne? Und das Problem ist, wenn ich beginne, Herausforderungen zu vermeiden, dann kann ich nicht lernen. Und wenn ich nicht lernen kann, dann kann ich auch nicht wachsen. Und wenn ich nicht wachsen kann, dann werde ich immer die gleichen Herausforderungen haben, weil ich keine größeren Herausforderungen bekommen kann, weil ich mich nicht in Situationen begebe, in denen ich wieder neu lernen kann. Das heißt, ich gehe ein bisschen im Kreis und das macht mich dann früher oder später unglücklich. Und das sind ja die Menschen, die sozusagen alles haben, ja, wo wir materiell alles haben, aber die dann unglücklich sind, weil die bewegen sich auf einem Level und die wachsen aber nicht, weil sie sich diese Sicherheit aufgebaut haben mit dem Gedanken, wenn ich mir das alles aufgebaut habe, dann bin ich total glücklich, weil dann habe ich keine Probleme mehr. Und dann haben sie irgendwann keine Probleme mehr, aber dann wird das zu ihrem Problem, dass sie halt keine Probleme und keine Herausforderungen haben und dadurch sich nicht weiterentwickeln können.
Ja, das hat auch viel mit Isolation zu tun. Ich habe gerade so gedacht, wenn man sich so isoliert von allem, dann kann man ja auch nicht wachsen, ne? Also wenn man sich immer, wie du schon gesagt hast, so wegläuft oder sich scheut vor Herausforderungen, das ist ja auch Isolation, ne?
Ja, das Vermeiden von Herausforderungen und das Vermeiden von Problemen ist ein Riesenfehler, den viele Menschen machen. Und sie nehmen sich damit die Chance zu lernen, weil ich kann nicht lernen in einer Situation, die ich schon 100-mal gelöst habe und die ich schon kann. Weil natürlich lerne ich da nichts Neues dazu, sondern ich brauche immer neue Aufgaben, ich brauche immer Schwierigkeiten, ich brauche immer Probleme unter Anführungszeichen, damit ich stärker werden kann, damit ich neue Dinge dazulerne. Ja, das ist im Sport so, das ist im Business so, das ist in der persönlichen Entwicklung so, das ist in Beziehungen so, das ist egal in welchem Bereich meines Lebens das ist. Ich sollte irgendwann damit klarkommen können, dass nicht alles klappt. Und dass alles das, was da mir entgegenfliegt, die Möglichkeit ist, stärker zu werden. Die Schwierigkeit dabei ist, das kann ich erst lernen, wenn ich das einmal erlebt habe. Weil das sehe ich ja auf Social Media den ganzen Tag. Du musst overcome the problems und bla 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 und dann wirst du stärker. Aber wenn ich das noch nie so erlebt habe, dass mich das wirklich stärker macht, dann denke ich mir, naja, ist das wirklich so? Wenn ich es mal erlebt habe, wenn ich mal, keine Ahnung, Konkurs gegangen bin oder wenn ich mal richtig krank war oder so etwas, dann weiß ich, okay, das macht mich stärker, das ist ein Learning. Aber ich muss mich halt trauen, durch diese Herausforderungen durchzugehen. Und das müssen ja nicht immer so Riesenherausforderungen sein, aber ich kann mir selbst so kleine Challenges bauen und jedes Mal, wenn es dann schwierig ist und ich komme stärker raus, habe ich gelernt, okay, das war der richtige Weg. Das sehen wir ja schon bei den Kindern. Die Kinder, wenn sie krank sind und wenn sie kämpfen müssen ein bisschen, weil der Körper kämpfen muss, wenn sie irgendeine Krankheit zum ersten Mal vielleicht bekommen. Sobald sie gesund sind, können sie dann irgendwelche Sachen, die sie vorher nicht gekonnt haben, weil sie sich einfach konzentriert haben. Ja, das ist dieses compressed learning, ja, wo du einfach durch Phasen durchgehst, wo du das Gefühl hast, du wirst wie durch ein viel zu enges Rohr durchgedrückt, ja, und du musst aber dadurch, es gibt nur diesen einen Weg und du denkst dir, das geht nicht und irgendwann bist du dann draußen und oh, okay, jetzt habe ich was gelernt.
Also Entwicklungsschübe, würdest du sagen, halten das ganze Leben an, wenn ich es zulasse und eben, wenn Probleme kommen, nicht als Problem sehen, sondern Herausforderungen, sich zu entwickeln.
Genau, so. Und das ist eben so leicht gesagt und so schwer umgesetzt. Ja. Weil natürlich, während ich in dieser Herausforderung bin, habe ich keine Lust da drinnen zu sein, sondern ich möchte so schnell wie möglich raus. Das heißt, ich brauche dieses Marathonläufer-Mindset, dass ich sage, okay, es fühlt sich nicht gut an, aber obwohl es sich nicht gut anfühlt, weiß ich, es ist das Richtige und vielleicht schaffe ich sogar auf eine gewisse Art und Weise es zu genießen, weil ich weiß, es ist ein Learning und weil ich auch irgendwo weiß, es ist nicht lebensbedrohlich. Ja. Ich werde nicht sterben, ich werde vermutlich auch nicht auf der Straße landen. Also kann ich da jetzt durchgehen und das dauert vielleicht ein paar Monate, aber ich weiß, es hat ein Ende und deswegen brauche ich mich nicht so darauf konzentrieren, dass es mühsam ist, sondern ich darf meinen Fokus darauf lenken, dass ich stärker herauskomme. Und das macht es dann natürlich auch leichter, da durchzugehen.
Ja, sind wir wieder beim Selbstvertrauen, ne? Zu wissen, dass man am Ende besser rauskommt.
Genau, und das Vertrauen natürlich ist ein Riesenthema, ja. Und die Leute, die ein Grundvertrauen haben, weil sie das aus irgendeinem Grund mitbekommen haben in ihrem Leben, die haben halt ein bisschen diesen Startvorteil, dass sie leichter durch diese Phasen durchgehen oder von Natur aus sagen, ja, das bringt mir etwas, ich gehe da jetzt durch, auch wenn es sich unangenehm anfühlt. Und die anderen, die vielleicht nicht dieses Vertrauen haben in sich, in die Welt, in die Zukunft, dieses Grundvertrauen, die strugglen dann damit. Und die müssen dann eben dann schauen, dass sie mal dieses Grundvertrauen aufbauen, damit sie durch diese Phasen durchgehen, damit sie dann weiter lernen und sich weiterentwickeln. Hm. Es ist nicht kompliziert. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Ja. Es ist nur ein konstantes Lernen und ein Dranbleiben, halt auch wenn es sich nicht gut anfühlt.
Naja, und auch schauen, auf welcher Ebene befinde ich mich gerade oder befinden sich die Menschen, die zu dir kommen. Ja, das erstmal so herauszukristallisieren für dich und für den Mann, der dann zu dir kommt. Wo befinde ich mich gerade? Und dann von da ansetzen und gemeinsam das Ziel.
Das ist gerade, ich hatte gerade gestern eine Session, wo das dazu passt, weißt du? Jemand, der total erfolgreich ist im Job, aber trotzdem Angst hat vor bestimmten Situationen und wo wir dann ein bisschen zurückgegangen sind, weil im Coaching geht man ja nicht so viel in die Vergangenheit, schon ein bisschen, aber wir sind ja eher auf die Gegenwart und die Zukunft ausgerichtet, aber da sind wir mal zurückgegangen, am Anfang muss man das manchmal machen und da war dann eine Vaterfigur da, die komplett ängstlich war, die Angst hatte vorm Leben, gerade in Österreich und Deutschland, wenn man dann so Familienaufstellungen macht und so, wo landen wir irgendwann im Krieg. Riesentrauma für alle. Der eine hat alles verloren, der andere hat Menschen verloren, der dritte hat irgendwelche Verletzungen mitgebracht, physische oder psychische oder beides. Ja, also ein Riesentrauma, das da halt so schlummert. Ja, und das wird halt weitergegeben, mehr oder weniger. Und da gibt's halt dann Menschen, die einfach in Angst leben. Und natürlich als Kind, wenn ich mit einem Vater, gerade als Mann, wenn ich mit einem Vater aufgewachsen bin, der immer Angst hatte vor allem, na, dann übernehme ich das. Und auch wenn ich mein Leben gut hinbekomme, diese Angst, die bleibt da. Und das killt mir natürlich, dieses Grundvertrauen. Und dann geht es darum, mal zu sagen, ah, okay, das ist ein gelerntes Verhalten, diese Angst. Und nicht, das ist ein Problem, das ich in meiner Persönlichkeit habe, sondern das ist einfach ein Muster, das ich mir aufgeschnappt habe. Und jetzt beginnen wir, dieses Muster zu ersetzen mit anderen Mustern, die angepasster sind und die dich weiterbringen in deinem Leben. Es ist nichts anderes. Mhm. Auch das ist kein Rocket Science. Man muss es halt einfach erkennen und sagen, okay, das bin nicht ich und das ist jetzt nicht in meiner DNA drinnen. Wobei, manchmal ist es auch ein bisschen in der DNA drinnen. Aber man kriegt das weg. Man kriegt das weg, indem man Verhalten mit einem passenderen Verhalten ersetzt.
Ich habe dazu auch einmal gelesen, der Glaubenssatz, der mich blockiert, der passt dann nicht mehr zu mir. Also wenn ich merke, etwas blockiert mich, dann ist es wirklich Zeit, das aufzulösen und einen Glaubenssatz zu entwickeln, der wieder zu mir passt und mich auch weiterbringt.
Genau. Also zum Beispiel, wenn ich einen Glaubenssatz habe, das schaffe ich sicher nicht, dann kann der nächste Schritt sein, einfach diesen Glaubenssatz oder diesen inneren Dialog zu verändern auf vielleicht schaffe ich es, vielleicht schaffe ich es nicht, ich probiere es mal. Oder auch nur zu sagen, ich kann nicht sicher sein, dass ich es sicher nicht schaffe. Ja. Weil woher soll ich sicher sein? Ich kann ja nicht sicher sein, dass ich es schaffe. Also ich schaue es mir mal an. Und auch so kleine Veränderungen, wenn man die oft genug wiederholt, dann kriegt man durch die eine neue Einstellung. Und in Wirklichkeit geht es dann darum, dass man sagt, okay, ich traue mich, mein Verhalten anzupassen. Ich mache ein bisschen was anders als bisher. Dadurch kriege ich ein bisschen andere Resultate. Und dadurch verändert sich das Bild, das ich von mir habe. Und ich habe dann nicht mehr das Bild von mir, dass ich es sicher nicht schaffen werde, sondern ich habe dann das Bild von mir, vielleicht schaffe ich es ja. Und dadurch verändert sich wieder mein Verhalten. Und das ist halt so eine Spirale. Und da müssen wir ein paar Mal herumlaufen, bis sich das festigt, bis wir ein neues Bild von uns haben. Durch dieses Bild habe ich ein neues Verhalten. Das bestätigt mir wieder mein neues Bild. Und so schaffe ich es, mich darauf zu arbeiten, von meinen Glaubenssätzen, die mich blockiert haben, bis hin zu Glaubenssätzen, die mich eben unterstützen und einem inneren Dialog, der mich unterstützt. Und das ist nichts anderes, ist Resilienz und mentale Stärke.
Okay, und woran erkenne ich denn, ob ich gerade fliehe, also vor meinem Problem oder Herausforderung fliehe, oder ob ich gerade wirklich wachse und mich weiterentwickle?
Ah, gute Frage. Ich glaube, in Wirklichkeit, wenn wir tief genug in uns hineingehen und wirklich gut mit uns verbunden sind, dann wissen wir es. Also ich weiß ganz genau, mache ich jetzt etwas, um etwas Unangenehmes zu vermeiden und fliehe ich? oder mache ich jetzt etwas Unangenehmes, das mich wachsen lässt? Aber es kann natürlich so sein, gerade bei den Männern, dass sie so, die sind so disconnected von ihren Emotionen, dass die wirklich sich nicht sicher sind. Da geht es dann darum, eben Systeme zu entwickeln, wie sie sich selber Fragen stellen können und wie sie auch besser sich wieder mit sich selber verbinden, mit ihren Emotionen verbinden, mit ihren Gedanken verbinden. Ne? Ja. Das ist aber ehrlich gesagt, das ist alleine irrsinnig schwierig. Ja, da brauchst du irgendjemanden, ja, der dir das spiegelt, da brauchst du irgendjemanden, der dir Feedback gibt und sagt, okay, also da redest du dir gerade etwas schön oder da bist du gerade dabei, irgendwo falsch abzubiegen, ja? Oder da verwendest du vielleicht gerade Wörter, die gar nicht das sagen, was du eigentlich sagen möchtest und dadurch gibst du dir ein falsches Bild oder. Ja, da gibt es ja viele andere Arten von Feedback auch noch. Aber da glaubst du, da glaube ich schon, dass dann so ein Sounding Board braucht, um einmal abzuklopfen, bin ich wirklich ehrlich zu mir selber? Und dann irgendwann kommt aber der Punkt, wo ich weiß, ich kann mir selber vertrauen und es ist auch der richtige Weg, dass ich mir selber vertraue und diesen tiefen Emotionen vertraue. Also Situation aus meinem Leben zum Beispiel, ich hätte, wenn ich mir selber vertraut hätte, nie zum Beispiel Jus studiert, weil das war nie etwas, was mich wahnsinnig interessiert hat. Aber ich habe mir halt gedacht, naja, besser als nichts. Mein Umfeld hat gesagt, mach das. Es waren ein paar Freunde dort und so weiter und so weiter. Hätte ich mir mehr vertraut, hätte ich damals schon einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ja. Und das, glaube ich, kann man bei jeder kleinen oder großen Entscheidung sozusagen üben, dass man hineinspürt, wenn ich links gehe, wie fühlt sich das an? Wenn ich rechts gehe, wie fühlt sich das an? Und dass man halt das immer vergleicht und irgendwann kommt man dann wieder zu seinem eigenen Gefühl und beginnt dann wieder mehr seinen Emotionen zu vertrauen und dann wird natürlich alles viel, viel leichter und viel schneller, ja, weil dann kann ich die Entscheidungen treffen ganz flott und das ist natürlich mehr, viel stärker ein Männerthema als ein Frauenthema, weil die Frauen normalerweise, da braucht schon sehr viel, dass die so entfremdet sind von sich selber, dass sie da gar keine Connection mehr haben. Bei den Männern ist das, dadurch, dass sie so viele Jahre laufen und auf äußere Ziele orientiert sind, ist das an der Tagesordnung sozusagen und die versuche ich dann wieder zurückzubringen, ja, zu ihren Gefühlen.